Ein wunderschönes GM, meine Lieben. Diese Woche haben wir eine sehr spezielle Podcast-Episode. Und zwar habe ich die Anne und den Patrick von Moonblock zu Gast gehabt. Für alle, die es wahrscheinlich auf LinkedIn schon gesehen und mitbekommen haben. Das sind diejenigen, die diesen sehr bekannten The State of the Brand NFT Report rausgebracht haben. Und mit ihnen habe ich mich zusammengesetzt und darüber gesprochen, wie man eigentlich auf die Idee kommt, so einen Report zu machen, was eigentlich alles dahinter steht, deren Key Learnings tatsächlich, was sich Brands abgucken können, deren Most and Least Favorite Use Cases. Und natürlich auch nochmal ein kleinerer Deep Dive in Moonblock an sich. Für viele, die es vielleicht noch nicht wussten, die machen nicht nur Reports, sondern auch ein sehr, sehr interessantes B2B-Business für Web 2 oder 3 Companies, um sie dabei zu unterstützen, einen großen Überblick darüber zu haben, was eigentlich die anderen in dem Space machen und welche Strategien und Use Cases denn für sie speziell auch Sinn machen könnten. Damit wünsche ich euch ganz viel Spaß. Unbedingt auch zu schauen, ganz wichtig, denn die beiden haben auch ein paar Grafiken aus ihrem Report mitgebracht. Das heißt, wenn du es gerade auf Spotify hörst, kannst du einfach nur schauen, das Video sollte angeschaltet sein. Ansonsten gerne auch auf YouTube. Es lohnt sich. See you on the other side. So, ihr Lieben, ich habe gehört, erstes Mal Podcast bei euch.
Genau.
Oh ja. Gerne. Der Genesis-Drop.
Dann ist es mir natürlich eine Ehre, dass ihr hier beim W3-Talk mit dabei seid. Ich kann euch versprechen, es wird eine sehr angenehme Session werden. Vor allem habt ihr auch ein echt sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht. Freitag, Vormittag, bei mir ist das Wetter ein bisschen schwammig. Wie geht's euch denn?
Ganz gut eigentlich. Also Wetter ist bei uns super. Stimmung ist auch gut, der erste Kaffee ist auch schon intus, dementsprechend.
Cheers.
Ja. Gut vorbereitet.
Nee, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich meine, wie besser kann man denn einen Tag starten?
Ach, das ist ja süß. Wenn ihr sehen könntet, wo ich hier gerade drauf schaue, ich habe hier Glasfenster vor mir und sehe jetzt gerade die ganzen Developer reinkommen bei uns im Hub. Und habe hier die Ehre, mit euch zu sprechen. Also ich muss mich bei euch bedanken tatsächlich. Also wirklich schön, dass ihr hier seid. Wir vom W3 Fund, wir kennen euch ja schon ein bisschen länger. Für einige aus der Szene seid ihr wahrscheinlich erst seit eurem viralen The State of the Brand NFT Report überhaupt erst sichtbar geworden. Und ich muss schon mal direkt mit der Tür ins Haus so einen gesamten Report über die Brandlandschaft im NFT-Space zu schreiben. Wie kommt man darauf?
Ja, die Idee ist so ein bisschen über mehrere Wochen entstanden und so vor Weihnachten hatten wir schon das Gefühl, es gibt unglaublich viele Meinungen zum Stand von Brands, zur Adoption von Web3 und über Meinungen kann man bekanntlich ja streiten, aber über Daten eben weniger und wir wollten eben da mal eine Grundtransparenz schaffen, im Space bringen, eine Sachlichkeit mit rein in die Argumentationen, in die Diskussion und genau da einfach mal wirklich top-down eine Sicht auf den Space, auf die Adoption von Marken geben und genau, das war eine der Grundmotivationen auf jeden Fall.
Ja, ich meine, darüber hinaus waren wir ja selber super gespannt über alles, was da passiert ist. Deswegen wollten wir die ganzen Sachen ja natürlich auch für uns verarbeiten und wissen, Wo kommt jetzt das ganze Big Picture zusammen? Und da war es natürlich super, dass wir das auch mit der Community teilen konnten.
Ja, definitiv. Ich meine, Patrick, du warst ja auch schon auf der W3 Vision. Paar, die vielleicht jetzt hier zuhören oder zuschauen, hoffentlich auch, erkennen dich vielleicht wieder. Du hattest damals das NFT-Projekt vorgestellt. Und Anne, ich hoffe tatsächlich, dass einige, die hier zuhören, vielleicht auch beim Alpha Founders Event in München waren und deine Präsentation gehört haben. Für alle diejenigen, die euch noch nicht kennen und noch nie gesehen haben, vielleicht den Report nur überflogen haben, würdet ihr euch gerne mal vorstellen, wer ihr seid und was Moonblock eigentlich ist?
Ja, super gern. Ja, wir sind Moonblock eigentlich zu dritt mit Sebastian, jetzt hier nur Patrick und ich heute hier. Und unser Produkt ist eine Web3 Brand Intelligence und Analytics Plattform. Was bedeutet das? Also im Prinzip bieten wir Software an für die Recherche und Analyse von Web3 Projekten und vor allem eben Brand NFT Projekten. Unsere Zielgruppe, das sind vor allem Early Adopters, also innerhalb von Brands, in Agenturen, Beratungen, die dieses Thema wirklich jetzt gerade sehr stark vorantreiben und die tappen eben sehr, sehr häufig im Dunkeln, wenn es um Daten geht. Das heißt, wissen häufig nicht, wie ihre Projekte performt haben, wer eigentlich ihre Kunden sind, was Wettbewerber machen. Und die Daten dafür, die stellen wir eben auf unserer Plattform zur Verfügung.
Da muss ich schon mal direkt nachfragen. Also ich meine, ich weiß, dass auf der Blockchain alle Daten sichtbar zur Verfügung stehen. Aber was macht ihr anders oder wie strukturiert ihr Daten, dass es eben sinnstiftend für eure Zielgruppe ist?
Genau, also das ist natürlich richtig und etwas, was quasi für mich vor allem so als Data Scientist ja so super, ich sag mal, das Herz höher fliegen lässt, wenn alle Daten zugänglich sind, in der Theorie auf der Blockchain. Ja, was man dazu sagen muss, die sind zwar in der Theorie da, die natürlich aufzubereiten und in einer Art und Weise, dass man daraus auch Handlungen ableiten kann oder die richtigen Insights ziehen. Das ist natürlich noch ein etwas größerer Schritt, wo die meisten der Zugang noch etwas stärker fehlt. Ne? Man braucht sehr viel Engineering-Aufwand oder man muss programmieren können, um sich die Daten ziehen zu können. Dann neben, sag ich mal, alle Brand-Level oder Industrie-Level Datenpunkte und KPIs daneben zu legen und dann zu sagen, hey, das bedeutet das für mich. Dieser Schritt ist derzeit noch etwas größer für die meisten, die NFTs kaufen oder NFT-Projekte steuern. Ja, und da wollen wir natürlich den Unternehmen und unsere Zielgruppe stark zur Hand sein und die Sachen für sie dementsprechend aufbereiten und ins Wissen oder in die Welt, sag ich mal, zurück übersetzen, die sie vielleicht auch gewohnt sind.
Und ich denke, das ist ziemlich sichtbar in diesem Report geworden. Es war tatsächlich einer der coolsten, die ich bisher gelesen habe, ohne jetzt hier zu sehr zu schleimen. Passt vielleicht auch einfach zu dem Case, den ich auch sehr, sehr oft bespiele. Aber bevor es jetzt noch tiefer in den Report geht, ich habe nämlich einige Fragen mitgebracht. Ihr habt gesagt, ihr hattet den Drang, zu zeigen, was eigentlich gerade in dieser Landschaft passiert und das mal zusammenzufassen. Klingt ziemlich cool. Da wäre jetzt auch meine Zwischenfrage noch, was habt ihr eigentlich vorher gemacht? Wie seid ihr zusammengekommen und wie stellt sich euer Team zusammen? Wie ist Moonblock aufgebaut?
Ja, ich starte gern mal. Also im Background habe ich in Business und in Technologiemanagement und habe im Prinzip schon auch die letzten Jahre an der Schnittstelle von neuen Technologien und Strategie gearbeitet. Also selbst in meiner Dissertation war der Fokus auf die Frage, wie existierende Unternehmen neue Technologien adopten können, wie sie fürs Kerngeschäft nutzen können. Und ich glaube, das ist natürlich auch jetzt gerade eine spannende Frage mit Web3. Und auch in meinen Stationen bei Audi, da habe ich einen Tech-Hub mit aufgebaut in Boston. Da ging es im Prinzip auch genau um diese Frage, neue Technologien, die identifizieren, das Potenzial für neue Use Cases, Businessmodelle herausarbeiten und dann hoffentlich auch in die Anwendung und in die Kommerzialisierung bringen. Und Ähnliches auch habe ich dann später bei McKinsey gemacht. Und da bin ich dem Patrick über den Weg gelaufen und von dort aus ging dann unsere gemeinsame Reise mit Moonblock auch an. Aber dann, Patrick, mal rüber zu dir.
Genau, also ich habe einen Hintergrund in Data Science. Ich habe das damals in München studiert und habe danach für ein AI-Startup gearbeitet im Computer Vision-Bereich. Habe dafür im Bereich Data Science und Data Engineering gearbeitet, sprich so ein bisschen die Handhabung mit großen Datenmengen. Das war damals schon Thema. Dieses Startup wurde dann später an Facebook verkauft. Genau, da hat, wie Anna gesagt hat, danach bin ich auch in, sag ich mal, eine Station in der Strategieberatung gelandet, habe da vor allem Thema digitale Strategien und Geschäftsmodelle mitbetreut für Kunden. Aber bin jetzt im Web3-Space seit ursprünglich 2017, auch damals mit Bitcoin und so weiter, habe dann 2018 das erste Mal über NFTs in der Uni tatsächlich gehört, ne, mit CryptoKitties. Und im weiteren Verlauf habe ich dann auch so Kurse an der Uni organisiert, ne, so ein Smart Contract Elective, bis es dann 2021 in den NFT Summer überging, wo ich neben meinem regulären Job mir dann die Nächte quasi ähnlich wie ihr wahrscheinlich mit den NFT-Mints um die Ohren geschlagen habe. Bis es dann irgendwann ging, hey, das Thema Daten, das kenne ich doch von irgendwo her. Ist doch immer in meinem Dayjob war es immer so schwer an brauchbare Daten, die man nutzen kann, zu bekommen. Und das Thema NFT, das sehen wir mit größerer Wichtigkeit. Es macht immer mehr Spaß. Wieso bringen wir nicht eins und eins zusammen? Ja, und so ist es dann letztendlich entstanden, zusammen mit Anne und auch Sebastian in der Konstellation.
Ich wünschte, ich hätte jemanden wie dich an meiner Uni gehabt. Dann hätte ich vielleicht Smart Contracts schon vorher kennenlernen dürfen. Bin tatsächlich auch gefühlt viel zu spät rein, immer noch früh genug. Aber immer wenn ich Leute sagen höre, 2013, 2017, denke ich mir so, verdammt, hätte ich das auch schon vorher gesehen. Deswegen umso schöner, dass sich die Wege jetzt so trotzdem zusammengefunden haben. Und ich würde direkt gerne in den Deep Dive starten zum Report selbst. Ich habe es ja vorhin schon in der Icebreaker-Frage angedeutet. Das klingt für mich immer, als hätte man Großes vor. Und die erste Frage, die ich mir dann immer stelle, wo fängt man eigentlich an? Also wie fängt man an, so einen Report zu schreiben? Wie fokussiert man sich auf verschiedene Themen und was will man eigentlich reinpacken? Wollt ihr mich mal so ein bisschen durchführen, wie es dann bei euch zustande gekommen ist, dass ihr so ein grobes Konzept hattet und wie ihr da vorgegangen seid?
Super gern. Also ja, erstmal ist die Aufgabe natürlich eine große, so einen gesamten Markt oder irgendwie ein sehr, sehr dynamisches Feld irgendwie versuchen runterzubrechen und in ein paar Slides zu packen. Im Prinzip haben wir uns überlegt, okay, welche Faktoren sind denn aus unserer Sicht wichtig, die jetzt diesen Markt gut beschreiben? Also vor allem die Player, wer ist in dem Markt, was ist auch das Marktvolumen, also von der finanziellen Seite, wie ist so diese Maturity, die Adoption gerade und was sind aber auch, sag ich mal, die ersten Umsetzungs-Use-Cases? Wir haben versucht, so in diese Faktoren mal aufzuschreiben, uns dazu Gedanken zu machen und die ersten Daten dann auch zu ziehen. Da hatten wir natürlich den Vorteil, dass wir ja mit unserer Software schon viel auch im Produkt haben, was im Prinzip top-down diesen Markt beschreibt und da viel auch Inspiration schon aus den Daten auch nehmen konnten und dann im Prinzip diese beiden Seiten zusammengelegt haben und versucht haben, okay, wie kann denn das jetzt auch eine runde Story werden? Also wirklich so ein bisschen top-down, bottom-up versucht, das begreifbar zu machen. Und dann hatten wir eben sehr starken Fokus auf diesen quantitativen Teil, wo eben im Prinzip die Faktoren, die ich beschrieben habe, von der quantitativen Seite dann beleuchtet wurden und hatten dann uns noch überlegt, es wäre jetzt spannend, dem gegenüber noch so einen eher qualitativen, einordnungskontextgebenden Teil mit dazuzunehmen und dafür dann auch sehr bewusst auf Experten nochmal zuzugehen, weil es natürlich spannend ist, da auch von denen einen anderen Blickwinkel nochmal mit drauf zu geben, diese Daten dann auch mit Anekdoten beschrieben, so ein bisschen lebendiger machen zu lassen. Und das war im Prinzip dann, sag ich mal, das große Ziel und haben uns sukzessive dann dahin hingearbeitet und irgendwann dann aber auch gesagt, so, jetzt müssen wir einen Cut machen, noch tiefer, wäre dann einfach so ein bisschen zu vieles Guten und dann lieber einen zweiten Report, der nochmal in diese ganzen Themen vielleicht so ein bisschen nochmal tiefer einsteigt, das dann vielleicht going forward.
Gibt es denn etwas, was euch bei der Recherche am meisten überrascht hat oder vielleicht auch an den Datensätzen, die ihr vorher schon hattet, irgendwas, wo ihr dachtet, ah krass, erstens, das wusste ich nicht oder das ist jetzt neu für mich, irgendwas in die Richtung?
Ja, also ich glaube, es gibt ja viele spannende Insights und für mich, was mich sehr überrascht hat, als wir dann drüber geschaut haben nochmal, ist, dass viele der Brands und der traditionellen Marken, die NFT-Kollektionen letztes Jahr gelauncht sind, ja auch keine Anfänger waren, sondern tatsächlich Wiederholungstäter. Ja, über die Hälfte, da war das jetzt nicht die Erstkollektion, sondern tatsächlich schon eine Zweitaktivierung, ein Follow-up-Drop oder die haben mal im Vorjahr experimentiert mit einer Auktion oder einer Charity-Veranstaltung, haben gesagt, jetzt haben wir schon unsere ersten Schritte gemacht und wir führen jetzt unsere Activities und unser Engagement im Space voran. Ja, und das ist, glaube ich, für den gesamten Space ein gutes Zeichen und natürlich auch schön zu sehen, dass das Interesse weiterhin besteht.
Gibt es da irgendeine Art von, ich will jetzt nicht Template sagen, aber irgendwas, wo ihr erkannt habt, wenn die meisten Wiederholungstäter ist, wie du sie gerade benannt hast, haben sie beim ersten Mal und beim zweiten Mal, gibt es da signifikante Unterschiede, wie Brands an ihre Drops oder an ihre Projekte gegangen sind? Irgendwas, was da hinsichtlich vielleicht spannend war, sprich wahrscheinlich irgendwie beim ersten Mal war es eher ein Free Mint oder eine 1K-NFT-Kollektion, beim zweiten Mal hat man gleich mit einer Brand kooperiert. Das wäre jetzt so das, also mit einer NFT-Brand und das wäre jetzt so das Erste, was mir vielleicht eingefallen wäre.
Ich glaube so diese ersten und vor allem die Brands, die 2021 experimentiert haben, da war auch das Thema, was wir gesehen haben, es waren Charity, es wären One-of-Ones oder eine sehr limitierte Anzahl, sowas wie unter 100 oder unter 50 Supply, die versteigert wurden, einfach mal, um sich mal das Wasser voranzutasten, mal so ein Exempel zu setzen, ja, und die danach gesagt haben, hey, jetzt haben wir mal, sind wir den ersten Schritt gegangen, jetzt können wir den nächsten Schritt wagen, vielleicht mit kryptonativen Communities zu kooperieren oder auch größere Kollektionen, sag mal in dem Bereich 2 bis 8K zu starten. Das war schon so ein Muster, das wir ab und an auf jeden Fall gesehen haben.
Ja, was ich auch spannend fand, war hier im Prinzip, was man ganz gut sieht, dass eben, es gibt so ein paar bekannte Projekte und jeder hat so diese Industrien, die man sofort mit Web3 verbindet, aber dass im Prinzip wirklich fast jedes Industry Vertical ein, zwei Player hat, die schon mal experimentiert haben in dem Space. Also was Patrick gerade gemeint, es gibt viele, die double downen, die gehen wirklich mit Folgeprojekten rein, aber man sieht eben auch wirklich über mehrere Industrien hinweg, dass da viel passiert und viel Experimentierfreudigkeit besteht, was für mich auch so ein Zeichen ist, dass eben Web3-Technologien wirklich across Use Cases und Industrien interessant sind, Potenzial haben und genau jeder sich mal trauen sollte, damit zu experimentieren. Und genau, eben diese unterschiedlichen Phasen, was ihr gerade auch so ein bisschen besprochen habt, die lassen sich so aus organisationstheoretischer Sicht ja auch sehr, sehr schön einordnen eigentlich, weil es ganz häufig so passiert, dass man mit einem Innovationsthema, mit einer neuen Technologie erstmal experimentiert, erstmal so, Patrick hat es so schön gesagt, das Wasser testet und auch so ein bisschen weniger Risiko natürlich erstmal eingehen möchte, aus guten Gründen, und aber dann mit den Folgeprojekten auch die Themen immer mehr Budget bekommen aus Organisationssicht, aber eben auch immer mehr dann vielleicht so ans richtige Kerngeschäft hineinwachsen, heranwachsen. Und das ist auf jeden Fall, sage ich mal, schon abzusehen, jetzt von letzten Jahr, dass die meistens natürlich sich in dieser Phase 0 und 1, Experimentierphase befinden, aber schon auch eben immer mehr wirklich so ein bisschen mehr mature sich auch organisationstheoretisch aufstellen.
Sag mal, jetzt, wo du bei dieser Slide gerade bist, und ich hoffe, alle, die zuhören, haben spätestens jetzt auf Spotify Video angemacht oder gucken das sowieso schon auf YouTube. Gibt es denn Brands, die sofort mit, ich sag jetzt mal, der zweiten Stufe angefangen haben oder der dritten Stufe angefangen haben? Oder habt ihr erkennen können, dass eigentlich jeder from scratch anfängt und je nach Budget sich wahrscheinlich auf die nächste Stufe hieft? Oder gab es da auch direkt schon, ich kann mir vorstellen, so Nike ist ja eigentlich all in gegangen. Das lag dann aber auch wahrscheinlich daran, dass Nike eben Nike ist und die das nötige Kleingeld hatten, sich gleich ganz die ganze Artefakt-Brand zu kaufen. Durch meine Gespräche mit Brands, die ich geführt habe, ist meine größte Erkenntnis gewesen, egal wie groß oder wie viel Geld die eigentlich haben sollten, für Web3-Projekte wird meistens am wenigsten Budget freigemacht. Bedeutet das, dass man gleich ganz unten anfangen muss oder wie geht da die Reihenfolge?
Also ich denke, es macht Sinn für jeden. Irgendwie jeder fängt erstmal bei mehr oder weniger Web3-Student an, also um sich mit dem Thema zu beschäftigen, um irgendwie das Thema greifen zu können. Ich glaube, viel passiert auch hinter verschlossener Tür. Also auch wenn Nike vielleicht für uns jetzt in der Außenwahrnehmung schon sehr committed und mature eingestiegen ist, wissen wir natürlich jetzt nicht, wie viele Phasen vorher intern vielleicht auch durchlaufen worden sind und wie viel da auch schon Vorarbeit geleistet wurde von diesen Early Adoptern intern. Ich glaube, das ist so ein Framework, was natürlich Sinn macht, an das man sich auch so ein bisschen orientieren kann, einfach bei der eigenen Web3-Adoption, dass man sagt, es gibt natürlich Phasen und den unterschiedlichen Phasen sind bestimmte Aktivitäten, vielleicht auch Organisationsstrukturen und Partnerschaften vielleicht sinnvoll, aber natürlich gibt es dann auch einen fließenden Übergang. Und ich glaube, jemand wie Nike mit der Acquisition von Artifact, der liebt natürlich so ein paar Phasen sicherlich, weil er sich direkt Kompetenz mit reinholt und so ein Stück weit auch die Acceptance von dem Space. Genau, also das darf man jetzt nicht zu sehr natürlich in diesen einzelnen Phasen dann sehen, sondern eher wie eine Guideline, die man auch für sich selber so ein bisschen als Roadmap nutzen kann, wenn man eine Brand ist.
Kannst du mal auf die Slide vorher mit der Landschaft gehen? Ich habe dazu noch eine Frage. Die hattest du davor gezeigt. Genau die. Genau, ich finde das, find das unglaublich beeindruckend, weil für alle Leute, die seit mindestens 2021 in dem Space sind, die haben ja gesehen, ganz am Anfang gab es ja wirklich nur reine NFT-Projekte. Also wir kennen sie, die ganz klassischen Profile-Picture-Projects und vielleicht eine Handvoll Brands, die mal was gemacht haben. Ich glaube, Pepsi war da so einer der ersten mit ihrem Cans-Projekt, aber ansonsten war da gar nicht viel los. Und jetzt rückblickend zu sehen, was sich alles 2022 mitentwickelt hat, ist einfach übertrieben krass. Ich finde das so beeindruckend zu sehen, dass du idealerweise irgendwie 80% der Brands schon sowieso kennst. Und was mir persönlich richtig krass ins Auge gestoßen ist, ist Food und Beverages. Also erstmal etwas, das ist jetzt hier der dritte Bucket hier, dass vor allem auch diese Brands relativ schnell und großflächig ihren Weg in den Space gefunden haben, was für viele wahrscheinlich, die sich zum ersten Mal mit dieser Web3-Technologie auseinandersetzen, gar nicht das Erste ist, was wahrscheinlich passt. Also Fashion macht irgendwie Sinn, ich glaube Community, ich finde Sport in die Richtung auch nochmal total verständnisvoll in dem Space, aber Food and Beverages ist etwas, wo ich das Gefühl hatte, okay, krass, die ist einfach unglaublich genial, was die da machen. Gibt's denn von eurer Seite aus, wenn wir uns das jetzt mal so anschauen, irgendein Projekt, wo ihr sagt, das ist auf jeden Fall mein Lieblingsbrand-Eintritt gewesen oder mein Lieblingsprojekt von einer Brand, die jetzt hier auf der Landschaft sichtbar ist?
Uff, das ist natürlich sehr schwer zu sagen. Also es gibt ja echt alle möglichen Brands. Und ich glaube so, die Meinung ist dann ja auch immer, kann man nach links und rechts auslagern. Ich glaube für mich persönlich, dadurch, dass ich weiß ja auch, dass du ja Clonix-Holder bist. Ne, und genau, bei mir ist es ja auch so. Und deswegen war ich auch schon sehr, sag ich mal, von Nikes allgemeinen Eintritt sehr beeindruckt, ne? Mit der Akquisition, noch später für mich persönlich jetzt das Projekt der Nike AR Hoodie als echt coole Aktivierung auch von denen sehe.
Den sehr du nah jetzt nicht Community anhast. Dran,
den ich jetzt nicht anhabe, ja. Aber ja, ich wollte meine Mutter nie glauben, aber man muss sie ja tatsächlich manchmal waschen. Aber genau, ne, also den Nike AR Hoodie sehr cool als Digital Projekt. Es war klar kommuniziert, was bekommt man. Es war klar auch, ne, man denkt ja auch immer im Sinne der Holder, als Preholder, dass man da das Vorkaufsrecht hatte auf diesen Hoodie, wo sie sehr mit dem Community-Gedanken gespielt haben und das auch relativ klar kommuniziert, das Erwartungsmanagement, was kommt denn am Ende raus? Ja, und das finde ich einfach einen sehr coolen Use Case, der sich ja auch bei anderen Marken durchgesetzt hat, auf jeden Fall letztes Jahr.
Anna, ja, stimme ich Patrick auf jeden Fall auch zu. Gerade wenn die Brands sich so ein Stück weit nicht nur kopieren, was vielleicht andere gemacht haben, sondern wirklich damit auseinandersetzen, was ist denn mein Kerngeschäft, was ist denn mein eigentliches Produkt und wie kann ich jetzt Web3 nutzen, wie kann ich NFTs nutzen, um so ein Stück weit da auch authentisch das rüberzubringen und den Kunden einen direkten Mehrwert zu liefern. Und da finde ich auch spannend, oder ein anderes Beispiel, Rimowa, die ja auch, sag ich mal, auch mit Artifact zusammengearbeitet haben, aber eben auch dieses Fidget-Thema hatten, wo ich wirklich weiß, ich kriege da diesen Koffer, das ist eine Special Edition. Also das ist einmal natürlich auch gutes Expectation Management, wenn ich wirklich weiß, was kaufe ich eigentlich und nicht in ein Promise, in eine potenzielle Roadmap natürlich irgendwo investiere, weil dann bin ich ja schon wieder sehr schnell in diesem ganzen Spekulativen, wo wir uns ja, sage ich jetzt mal, eigentlich so ein Stück weit auch als Space denke ich, wegbewegen wollen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Food and Beverages, auch super interessant. Bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, gerade Starbucks ist natürlich da auch so ein tolles Beispiel. Und die können natürlich dadurch, dass sie nicht unbedingt die Tech-Affinen alleine ansprechen, natürlich auch dem ganzen Space nochmal Richtung Mainstream-Adoption wirklich, wirklich gut tun, wenn sie es schaffen, da ein Web3-Use-Case in eine breitere Masse zu tragen. Also sehr spannend auf jeden Fall, was da passiert.
Definitiv. Ich zoome da gerade mal ein bisschen ran. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt mit dieser Frage überrasche, aber was hat RTL Plus im Web3-Space gemacht?
RTL Plus ist ja sehr verbunden zu ihrer Sissi-Kollektion. Darüber hast du ja gehört. Das wurde tatsächlich von RTL Plus dann ich sag mal, als Rahmenbrand zumindest nach außen herangetragen. Ja, ich glaube, da wurde ja auch heiß diskutiert, aber im Space zu diesem Job. Aber ne, das ganze Thema Medien und Franchises mit ihrer Medien-IP, das ist natürlich auch ein großes Thema, was wir ja auch bei Warner Brothers mit Lord of the Rings und den anderen Sachen gesehen haben.
Aber ja, du kriegst da wirklich was, es ist schwer, alles im Überblick zu halten. Und ich erwische mich auch öfters mal, wo ich bei uns auf die Plattform gehe und mal nochmal schnell was nachschaue, entweder in der Industrie oder bei einer Brand, was die genau gemacht haben. Weil es ist wirklich schwer, es wird immer mehr und jedes einzelne Projekt im Kopf zu behalten, ist, denke ich, bald unmöglich.
Ist schon ein cooler Flex zu sagen, ach, ich habe vergessen, was das Projekt gemacht hat, ich gehe mal in meine eigene Plattform und schau mal nach. Ja, ja, das finde ich schon sehr, sehr cool. Würde ich auch gerne von mir behaupten können. Also total, ich finde mich überrascht das immer noch und ich auch immer, wenn mich Leute fragen, was ist eigentlich dein Lieblingsprojekt, kann ich es gar nicht so krass beziffern. Ich hätte mich jetzt auch irgendwie der Nike-Front angeschlossen, auch einfach wegen persönlichen Gründen. Finde die einfach, ich trage sogar gerade ein Nike-T-Shirt, hat jetzt nichts mit NFTs und Web3 zu tun. Ich persönlich fand das von den Australian Opens noch richtig spannend, weil das für mich so der erste großflächige Dynamic-NFT-Case war. Mhm. Sprich, die Tennis-Fans, die Tennis-Community konnte ja NFTs kaufen und die waren gebunden an kleine Quadrate auf einem Tennisfeld und immer wenn da der Matchball draufgefallen ist, dann sich das NFT verändert. Ich glaube, das ist halt auch nochmal ein richtig cooler Case für spezifische Communities, wie jetzt beispielsweise die Leute, die einfach Tennis voll abfeiern. Und zugegeben war die Website auch einer der schönsten, die ich in dem Case gesehen habe. Aber so viel dazu. Ich würde gerne nochmal so einen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt viel über diverse Brand-Use-Cases gesprochen, über verschiedenste Brands gesprochen, aber eigentlich noch gar nicht so richtig die Frage beantwortet für diejenigen. Wir haben nämlich auch Leute aus dem Brand-Space, Biz-Devs und Marketing-Leute bei uns in der Community, die vielleicht noch nichts im Web3-Space gemacht haben und die ganze Zeit darauf warten, einen guten Grund zu finden oder irgendwie einen Use-Case, der zu ihnen passt. Frage an euch, warum ist Web3 denn eigentlich so spannend für Brands? Also warum haben wir jetzt hier wirklich eine diverse Landschaft an Unternehmen, die verschiedener nicht sein könnten, aber alle anfangen, sich diese neue Technologie zunutze zu machen?
Also ich glaube, da gibt es auch viele, viele Antworten darauf und viele Motivationen. Und es ist ja das Spannende an der Technologie, dass in der Phase, wo wir jetzt sind, viele der Use Cases, viel von dem Potenzial auch noch vor uns liegt und wir uns dem eben auch durch Experimentation nähern. Ich glaube, jetzt gerade diese Brands, die ja häufig sehr stark auch von Marketing und einer emotionalen Aufladung ihrer Produkte leben, ist es natürlich spannend, dass man da, sag ich mal, im digitalen Space jetzt wirklich sowohl eine neue Art des Branding machen kann, des Engagements existierender Kunden, neue Zielgruppen auch erreichen kann, die, sage ich mal, jetzt auch super attraktiv werden Richtung Gen Z, die auch so dieses ganze Thema Digital Assets natürlich in einer anderen Art und Weise schon natürlich mitbringen. Mhm. Und gleichzeitig, das finde ich jetzt aus einer Technologie-Management-Sicht auch spannend, weil häufig ist so diese ersten Jahre der Technologie sind häufig Cost-Center, also Innovationsabteilungen immer Cost-Center. Jetzt da auch dagegen zu halten, dass man auch mit den NFT-Projekten, Web3-Projekten natürlich neue Revenue-Kanäle aufmachen kann, dass man den Customer Lifetime Value erhöhen kann mit existierenden Kunden, eben vielleicht dem Remover-Kunden jetzt auch noch ein digitales Asset mit an die Hand geben kann oder da die Zahlungsbereitschaft erhöhen kann. Und dann natürlich auch neue Zielgruppen, neue digitale Produkte und dadurch im Prinzip overall auch ja, einen neuen Kanal für Monetization aufmachen kann, ist auf jeden Fall sowohl für Marketingabteilungen als auch dann vielleicht für den CFO im Unternehmen schon ein gutes Argument. Und ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass sich mit so fundamentalen Technologien, ob das jetzt AI ist oder jetzt Blockchain, Web3, AR, VR, je nachdem, was man auch alles dazu zählen möchte in den ganzen Space, dass sich da Unternehmen damit beschäftigen sollten, einfach um zu verstehen, wo geht die Reise hin, was sind die Erwartungshaltungen ihrer Kunden in der Zukunft und da schon früh anfangen, sich damit vertraut zu machen, um dann eben nicht wie der ein oder andere auch bei Social Media so ein bisschen spät dann auf den Zug aufspringen und da wirklich Kunden auf der Strecke lassen oder auch Profit auf der Strecke lassen.
Ich sage ja auch immer, wenn ich Präsentationen halte und eigentlich auch genau vor diese Frage gestellt werde, dass selbst die Tagesschau mittlerweile auf TikTok ist. Also etwas, was wahrscheinlich erstmal so fernab zu sein scheint, wird früher oder später wahrscheinlich eine Plattform für eine größere Bandbreite an Unternehmen. Und die können sich das eben auf ihre Art und Weise zunutze machen. Und ich stimme euch da sowieso zu. In dem Case sehe ich eben auch Web3 für Brands und finde es viel spannender, dass es gerade mehr in so eine, wie es jetzt hier steht, Branding und Monetization Richtung geht und weniger um, wir traden und flippen jetzt NFTs. Also ich glaube, da sind wir uns einig, da sind wir mittlerweile eigentlich schon voll weit weg von. Oder was heißt voll weit weg? Es gibt immer noch Leute, die steigen, also die kaufen sich beispielsweise ein Porsche NFT oder Nike NFT, weil sie ganz genau wissen, ach, das ist das erste Porsche NFT, das ist das erste Nike NFT. Es gibt eine künstliche Verknappung, auch wenn 7.500 in einem Porsche-Case immer noch viel ist. Ich kaufe irgendwie zwei davon und warte, bis der Floorpreis steigt und verkaufe das dann. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir uns immer weiter davon wegbewegen und viel mehr in, was kann ich eigentlich mit diesen NFTs machen, sowohl als Company als natürlich auch als Customer oder ja, Customer Loyal Base beispielsweise jetzt auch. Jetzt haben wir super viele Brands. Also ja, sorry, bitte, sprich.
Nee, ich wollte vielleicht noch einen Kommentar dazu, auch zu deinem TikTok-Beispiel. Mhm. Dieses ganze Thema Social Media und vor 10 oder 15 Jahren, wo ja auch die eine oder andere Augenbraue wahrscheinlich innerhalb der Unternehmen hochgegangen ist, als sowas vorgeschlagen wurde. Ich meine, da gibt es ja mittlerweile auch ziemlich viele Kanäle, wie man das monetarisieren kann, wo dieser Return on Investment richtig gerechnet werden kann. Damals war das auch noch ein bisschen weiter weg von wo wir hier sind. Aber daran sehen wir ja auch einfach, dass diese Offenheit, die Unternehmen, die da offener sind und das exploriert haben, auch stark davon profitiert haben und dass sich das ein oder andere Unternehmen jetzt auch gesagt hat, das hätte ich früher vielleicht auch etwas ernster nehmen können oder bin ich vielleicht doch zu spät auf den Zug aufgesprungen, ohne das jetzt evangelisieren alles zu wollen, aber einfach sich mal die Sachen anzuschauen und sich zu überlegen, was könnte das denn für uns bedeuten?
Total, das Problem ist, ich sehe diesen Case auch und das ist auch immer meine Argumentation, wenn ich mit Brands spreche. Es ist trotzdem so, dass meistens die Innovationsabteilungen einfach nicht die Kraft haben, in einem etwas größeren Konzern das dann auch wirklich durchzusetzen. Also ich finde es sowieso krass, dass es bei Porsche schon so eine Aufmerksamkeit bekommen hat, weil alles, was ich glaube so mit Branding zu tun hat, das kann ja nicht nur die Innovationsabteilung entscheiden, sondern vor allem bei so größeren Konzernen muss das ja mittlerweile, ich weiß nicht, ob es jetzt C-Level ist, aber muss schon von relativ weit oben mit bestimmt werden. Also, dass das schon eingetreten ist, fand ich sowieso krass. Ich glaube aber, dass das ein Learning ist, was die meisten immer erst im Nachgang haben. Sprich, wir sehen ja, was für ein Potenzial das hat. Ihr habt die Daten auch noch on top. Wie viele Brands jetzt was machen und welchen Nutzen das langfristig haben kann. Aber bis sich das breitflächig umsetzt, glaube ich, müssen wir trotzdem immer noch ein paar Jahre warten und sind fast schon immer noch in der Phase, wo einfach unglaublich viel ausprobiert wird. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Ja. Wir haben unglaublich viele Projekte, es fließen auch, um es mal in Zahlen zu nennen, wirklich unglaublich viele Millionen auch über den Tisch bei sowas. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt mit meinen Eltern spreche und sage, ey, die ganzen Brands machen schon was im NFT-Space, im Web3-Space. Mama, Papa, es geht nicht nur um Affenbilder und was auch immer ihr wahrscheinlich on the surface mitbekommen habt, dann werden die trotzdem nichts davon wissen und das nicht verstehen. Also ich glaube, da ist einfach noch so ein bisschen längerer, weiterer Weg vor uns. Aber deswegen haben wir ja Teams wie euch, die eben die Daten zusammenbündeln, komplexe Themen einfach runterbrechen und Brands, die den Mainstream einfach fundamental mit beeinflussen und steuern, positiv stimmen diesen Themen gegenüber. Das ist jetzt mal meine Meinung und mein Take dazu und würde alles, was jetzt mit dem Report zu tun hat, mal so Richtung Ende lenken, weil ich noch super gerne über Moonblock sprechen möchte. Würde ich aber auch nochmal fragen, warum als Brand, warum sollte ich euren Report lesen? Was finde ich da?
Genau, also ich glaube grundsätzlich alle diese Early Adopter, die jetzt in den Unternehmen eh schon oder in den Beratungen an dem Thema arbeiten, für die gibt dieser Report endlich, sage ich mal, Material an die Hand, wo man eben auch diese Diskussionen einfach ein bisschen sachlicher führen kann, wo man Best Practices, wo man Zahlen nennen kann und damit einfach so ein Stück weit besser aufgestellt ist, um diese vielleicht manchmal auch schwierigen Diskussionen im Inneren des Unternehmens wirklich voranbringen zu können. Und gleichzeitig aber zeigt es natürlich auch eine Dringlichkeit oder eine Relevanz an, wenn man sagen kann, der Wettbewerber XY oder diese Industrie ist da eben grundsätzlich schon sehr weit. Und natürlich auch eine Motivation dann an andere in diesem Vertical oder in einem nahestehenden Vertical sich dann auch damit zu beschäftigen. Ich glaube, diese zwei wesentlichen Hebel bietet der Report.
Was habt ihr, mal so eine andere Frage, habt ihr da schon auch Feedback von Brands bekommen, wie die den finden?
Tatsächlich schon.
Tatsächlich, also ja. Also wir haben... Ja, go ahead, Patrick.
Nee, also zumindest die Reaktionen auf LinkedIn und die Kommentare oder auch die persönlichen Nachrichten, die uns erreicht haben, die waren eigentlich, wir waren auch so ein bisschen blown away, auch wie das ankam und wie das weitergeteilt wurde. Es wurde in verschiedenste Brands in den USA global auch herum, sag mal, zirkuliert. Ja, und wir haben auch das Feedback bekommen, hey, super cool, endlich mal etwas, was ich meinem gesamten Senior Management an die Hand geben kann, um das zu zeigen, oder auch individuelle Berater, die gesagt haben, das jetzt holistisch mal auf dieser Map zu sehen und auch in Zahlen ausgedrückt, hilft natürlich super in ihre Day-to-Day-Arbeit, wenn sie mit Brands sprechen. Ja, also da waren wir auch schon echt sehr happy, wie die Resonanz war.
Mega, das freut mich echt sehr zu hören. Also ich konnte es mir natürlich auch vorstellen, aber ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn ihr speziell von der Zielgruppe, die ihr eigentlich ansprecht oder über die Leute oder über die Brands, über die ihr schreibt oder die Daten gesammelt habt, da nochmal wirklich positive Resonanz bekommt. Vielleicht letzte Frage dazu. Mit all dem Wissen, was ihr jetzt habt, wo seht ihr den Ausblick für 2023? Also es ist natürlich, ich weiß, die Frage ist super vage und super schwer zu beantworten, vor allem in so einem Space, in dem wir uns gerade befinden. Aber vielleicht gibt es eine Tendenz, wo ihr sagt, ich kann mir vorstellen, in diese Richtung bewegt sich das jetzt eher oder das wird 2023 sicherlich noch passieren oder das muss passieren, damit wir einfach viel mehr Leute ansprechen können. Ich will jetzt bewusst nicht sagen, in den Space onboarden, ich versuche das immer zu vermeiden. Ich finde, sowas muss immer ein natürlicher Prozess sein, aber da seid ihr vielleicht schon mit eurer Knowledge ein Stückchen weiter als ich.
Affenbilder, auf jeden Fall Affenbilder. Nein, Quatsch. ich glaube, was wir jetzt aus 2022 so ein bisschen mitgenommen haben, ist, dass dieser PFP, diese Profile Picture Use Case oder diese puren Digital Collectibles, dass wir so ein bisschen erwachsener geworden sind und das jetzt nicht mehr ausreicht. Ja, und dass die richtigen Use Cases oder auch die spannenden Anwendungsfälle wahrscheinlich in den Stufen danach sind. Das heißt, wir hatten ja kurz drüber gesprochen, die Digital Produkte, auch wahrscheinlich das zweite Wort des Jahres von letztem Jahr. Und das heißt, dass diese Voucher für Produkte und auch jetzt, was wir dann letztendlich mit Starbucks und weiteren gesehen haben, diese Loyalty-Programme. Ja, wir haben immer weiter gesehen, dass dieses Wort NFT auch mehr und mehr in den Untergrund gerät bei den ganzen Initiativen. Und dass das auf jeden Fall ein Schritt ist, um die Technologie zumindest weiter zu verbreiten, auch wenn in Zukunft vielleicht nicht mehr jeder sich damit brüsten muss, dass es ein NFT ist, aber dass es dann einfach weiter genutzt wird. Ja, und ich glaube, das ist ein großes Potenzial für das nächste Jahr auf jeden Fall.
Möchtest du noch was hinzufügen, Anne?
Ich sehe es genauso. Also ich glaube auch, das ist, was ich vorhin schon meinte, die Herausforderung, dass sich jetzt Marken wirklich mit dem Kern der Technologien auch auseinandersetzen, sagen, was ermöglicht das jetzt, was vielleicht vorher eben nicht möglich war, wo macht es wirklich Sinn, und dann aber auch wirklich eben ein bisschen datengetriebener ranzugehen und Ziele zu setzen, die dann aber auch zu messen. Ich glaube, das ist auch wiederum ein Kern, wie man von einem isolierten Innovationsprojekt auch dann wirklich das auf größere Beine stellen kann, auch in einem Unternehmen, und dann auch Richtung Mainstream mehr gehen kann. Also die zwei Punkte.
Mega, ich hoffe, davon konnten sich jetzt einige bisher inspirieren lassen. Ich definitiv, und ich arbeite nicht mal für eine Brand. ich würd gerne noch die letzten Minuten vor den 5 schnellen Fragen, auf die ich mich schon echt extrem freue, nochmal über Moonblog sprechen. Denn mit eurem Report habt ihr euch definitiv sichtbar gemacht. Aber ich glaube, die wenigsten wissen, was Moonblog eigentlich ist, was Moonblog eigentlich macht. Ihr habt es im Intro schon so ein bisschen angeteasert. Wenn man auf eure Website geht, dann steht da Web3 Brand Intelligence. Was kann man sich darunter vorstellen? Was macht ihr eigentlich im Kern?
Ja, also unser Ziel ist wirklich, diese Transparenz herzustellen und im Prinzip sowohl Business Intelligence als auch ein Performance-Measurement-Tool zusammenzubringen und eben als Web3 Brand Intelligence and Analytics Software benannt. Und was man auf unserer Plattform tun kann, sind im Wesentlichen 3 Dinge. Find, Analyze und Benchmark Brand Web3-Projekte, also vor allem Brand-NFT-Projekte. Und damit kann man eben unterschiedlichste Use Cases, die gerade im anstehen von Go-to-Market, Market Research, Competitor Research bis hin zu dem eigenen Performance-Tracking, wie hat sich mein Projekt finanziell gestaltet, habe ich wirklich meine Ziele erreicht, bis hin zu, wer sind eigentlich meine Kunden und wirklich tiefe Customer Insights, die dann wiederum natürlich helfen, um die Roadmap besser planen zu können, um vielleicht neue Zielgruppen auch anzusprechen und da auch, sag ich mal, intern dann Reporting-Material zu haben.
Beratet ihr dann auch oder bietet ihr quasi einfach die ganze Software, die Technologie und die Plattform?
Also es ist B2B SaaS-Plattform, das heißt im Prinzip Self-Serving. Was wir machen, ist mit einer Handvoll Key-Account-Brands zusammenzuarbeiten, wo wir auch, sag ich mal, mehr in den Austausch gehen, auch mit dem Ziel, eben wirklich kundenzentriert zu entwickeln und die Daten, die relevanten Daten, aber auch in einer Art und Weise dargestellt zu haben, wie es eben sehr, sehr intuitiv ist für die Zielgruppe. Und dafür arbeiten wir mit ausgewählten Brands auch sehr, sehr eng. Aber grundsätzlich ist es eine Self-Serving-Plattform, wo jeder die Möglichkeit haben soll, ohne technische Vorwissen, ohne Blockchain-spezifisches Know-how, wirklich eben die KPIs und die Insights zu bekommen, die er braucht oder die sie braucht.
Das ist ein gutes Stichwort, dass man vorher keine Touchpoints zu Blockchain oder Web3 haben muss, beziehungsweise im Kern verstehen muss, wie es funktioniert, weil ich glaube auch, dass das tatsächlich viele Leute mal abschreckt. Nur um es nochmal zusammenzufassen und durch dieses Szenario zu gehen. Also angenommen, ich bin eine sehr bekannte Web2, Web0, Web1 Brand, wie man sie auch nennen mag, und möchte meine First Steps ins Web3 wagen. Ab welchem Punkt ist Moonblog dann interessant für mich?
Also im Prinzip ab genau dem Zeitpunkt, dass ich für mich entschieden habe, okay, Web3 ist ein Thema und jetzt geht's dran, das für mich zu verstehen, für mich runterzubrechen. Und das ist ja sehr häufig die Phase, wo ich mir eben genau das anschaue, was machen andere. Ich schaue mir Best Practices von Peers an aus der Industrie, mache eine Market Research und genau das kann man auch schon bei uns auf der Plattform im Prinzip machen und die Daten dafür bekommen. Und dann eben natürlich entlang der Adoption auch mit uns weiterarbeiten.
Dieses auf die anderen zu schauen und sich eben anhand der Daten zu bedienen und Strategien zu entwickeln, warum machen das nicht eigentlich längst schon alle? Also es hört sich für mich so plausibel an, dass man durch Web3 eigentlich Access zu so vielen Dingen hat. Ist das etwas, wo die Leute einfach noch nicht so ganz verstehen, welche Transparenz es gibt oder wie einfach sich Daten zusammen flicken lassen oder was ist da eigentlich gerade das Problem, wenn es denn überhaupt eins gibt?
Genau, also ich glaube, erstmal, man kann, ich glaube, die Frage auf verschiedenen Ebenen beantworten. Ja, und ich glaube, diese pure Datenebene ist, dass ja Blockchain immer noch ein sehr, sehr technisches Thema ist. Ja, selbst Leute, die es verstehen, die wissen, wie man vielleicht mit Etherscan, also dem Blockchain Explorer der Ethereum Blockchain umgeht. Ja, selbst wenn man weiß, wer schon mal da drauf war, weiß, dass da zum Teil auch sehr viel kryptische Sachen angezeigt werden. Ja, das heißt, der Zugang ist, glaube ich, eine große Barriere. Ja, und das Zweite, daraus tatsächlich hilfreiche Informationen und Erkenntnisse herauszuziehen, die Sachen zu interpretieren in einer Art und Weise, wie man es halt gewohnt ist. Ja, und ich glaube, diese zwei Barrieren sind natürlich auf technischer Ebene groß, besonders bei bei den Early Adoptern, die das Ganze aus Innovations- und Marketingperspektive sehen, die nicht, oftmals nicht genug die internen technischen Ressourcen haben, um programmieren zu müssen, Data Pipelines und diese ganzen bunten Engineering-Wörter aufzusetzen. Und das ist zum Teil jetzt noch, glaube ich, ein großes Thema. Und ich glaube, das andere wäre natürlich aus Marktperspektive, da jeder gute Berater oder jede gute Agentur bringt natürlich Beispiele mit, was andere auch anekdotisch machen. Da sind die Brands und Unternehmen derzeit auch sehr stark darauf angewiesen. Aber jetzt dieses holistische Bild zu sehen und dieses Register zu haben, das haben wir jetzt zum Beispiel in dieser Form jetzt noch nicht so oft gesehen, weswegen wir das natürlich auch angestoßen haben.
Du wolltest vorhin auch noch was sagen, Anne. Wurde das jetzt alles beantwortet oder hast du noch einen Kommentar dazu?
Nein, auf jeden Fall. Patrick hat es gut zusammengefasst. Aber vielleicht nochmal einen Double-Click auf dieses Berater. Sind natürlich jetzt auch sehr stark gefragt, aber bringen halt häufig Anekdoten oder exemplarisch die Insights mit. Und auch die haben das Problem, dass halt viel manuell sag ich mal, durch viel müßige Arbeit da zusammengezogen werden muss. Wohingegen wir im Prinzip mit einem Klick da die Daten zur Verfügung stellen, vergleichbar zur Verfügung stellen und so die ein oder anderen Prozesse beschleunigen und die Qualität der Daten natürlich auf einem anderen Level auch bieten können.
Wenn ich mal noch so eine tricky Frage am Ende stellen darf, ich mag die Frage aber immer sehr gerne. Was würdet denn ihr sagen, was macht euch denn in eurer Kernkompetenz, was macht Moonblock so besonders? Also warum sollte man gerne mit euch zusammenarbeiten wollen, beziehungsweise eure Expertise und eure Software nutzen?
Also ich glaube auch zwei verschiedene Seiten, wie man sicherlich antworten kann. Also ich denke, ein Kernpunkt ist wirklich, dass wir einen Fuß in beiden Welten haben. Also wirklich Web3 verstehen, da auch Native sind, aber gleichzeitig eben jetzt auch über die letzten Jahre wirklich sehr intensiv mit Brands gearbeitet haben, mit Web2-Companies und da wirklich verstehen, sage ich mal, was nötig ist, um die beiden Welten zusammenzubringen und wo im Prinzip auch das größte Potenzial aus unserer Sicht liegt, wenn man eben das nicht isoliert betrachtet und jetzt Web3 sowohl von Daten als auch von Use Cases für sich sieht und Web2, sondern wenn man eben beide Welten vereint. Und da denken wir, sind wir durch unsere Erfahrungen und unsere Expertise genau richtig aufgestellt und drüber hinaus aber eben auch dieser Spike wirklich in Data Science und AI, der uns eben erlaubt, so einen Schritt weiter zu gehen, als nur Rohdaten zum Beispiel darzustellen, sondern wirklich einfach komplexere Insights und Zusammenhänge auch aufzubereiten in einer Art und Weise, die unsere Zielgruppe eben auch gewohnt ist oder einfacher eben verarbeiten kann.
Nice. Vielen lieben Dank für diese Antwort. Ich hoffe bei sowas immer, dass es nicht zu spontan ist, aber ich mag es natürlich auch immer, Teams darauf zu challengen und finde es cool, wenn es dann immer eine sehr, sehr solide Antwort drauf gibt. Letzte Frage, bevor es in die schnelle Fragerunde geht. Was sind bei euch jetzt die nächsten Schritte? Brand Report ist dann. Ihr seid wahrscheinlich fleißig am Plan, wie es jetzt weitergeht, aber worauf können wir uns freuen?
Patrick, magst du oder soll ich?
Genau,
auch von, also wir sind auch zum von einen, beiden Seiten, also sowohl.
Genau, also produktseitig entwickeln wir natürlich das Produkt weiter. Wir hatten bisher eine Private Beta, wo wir mit ausgewählten Leuten aus dem Netzwerk und Brands und Consultants zusammengearbeitet haben, um das Produkt zu vertesten und Feedback einzusammeln. Und der nächste Schritt ist natürlich, Richtung Public Beta zu entwickeln, sprich mehrere Features, mehrere Chains und Daten zu unterstützen, um das Produkt nochmal etwas geräumiger zu machen und da einen kleinen Public Beta Launch anzuplanen.
Mega, ich bin gespannt und ich habe jetzt hier mal die fünf Fragen aufgemacht, die ich euch am Ende noch stellen möchte. Prinzip ist immer, so kurz wie möglich zu antworten. Ihr könnt es auch gerne nochmal kurz erklären. Aber das ist eher wie aus einer Pistole geschossen kommt. Und ihr könnt euch auch gerne abwechseln, wie ihr es machen wollt. Und würde auch direkt loslegen. Welches Projekt oder Trend im Web3-Space ist überbewertet und warum?
Digital Collectibles.
Und PFPs.
Ja, ich glaube vorhin auch schon.
Ja. Boah, ihr schießt gerade gegen die halbe Web3-Community, glaube ich. Wollt ihr das mal ein bisschen ausführen?
Nein, aus Brand-Sicht. Ich glaube vorhin schon so ein bisschen mehr Kontext dazu gegeben. Ja. Aber genau, also wir finden es eben jetzt spannend, was an Utility, an Use Cases jetzt darüber hinaus passiert, was gar nicht schlecht macht, was schon da war. Aber eben, dass die Zeiten vorbei sind, jetzt einfach Copy-Paste zu machen und eine neue PFP-Collection auf den Markt zu werfen. Da freuen wir uns auf ein bisschen mehr Kreativität und Innovation.
Genau, und man muss natürlich sagen, immer relativ gesehen zum Hype. Ich glaube, es hat immer noch seine Daseinsberechtigung und auch die guten Nischen. Aber relativ zu dem Hype, den sie erlebt haben, war es, glaube ich, überbewertet. Gerade auch mit diesen ganzen finanziellen Spekulationen, die in den Markt kamen und sowas. Ja, ich glaube, um das nochmal so ins Verhältnis zu setzen.
Ja, absolut fair point. Wenn ich jetzt rückblickend schaue, was wir 2021 alles gemacht haben, was wir gekauft haben, worauf wir gesetzt haben, das ist jetzt fast schon lächerlich, aber ich will es mal dabei belassen. Was ist denn dann euer Lieblings-Use-Case für NFTs, wenn es schon nicht PFPs oder die einzige Sammelbarkeit ist, die man haben kann?
Ich würde sagen, also wir hatten es auch schon mal kurz angesprochen, aber gerade stark so diese Redeemables und Digital Products, das glaube ich, hat sich als spannender und hilfreicher Use-Case auf jeden Fall gezeigt.
Bei dir auch?
Ja,
immer?
Ich sehe auch. Ja, und Digital Twins generell, ich finde es auch super spannend, für Marken, die so Secondary Market transparent zu machen und zu beobachten, was eben mit einem Produkt passiert, über mehrere Kunden vielleicht hinaus, finde ich super, super spannend. Bin gespannt und freue mich, hoffentlich da auch mehr zu sehen in die Richtung going forward. Mhm.
Okay, dann Favorite und Least Favorite Brand NFT und warum? Favorite haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ja, genau, aber dann eher Least Favorite. Also,
das ist fies.
Ich weiß, aber ihr könnt sie auch begründen. Also ich finde auch, ich freue mich über jede Brand, die reinkommt, aber es gibt auch manchmal, es geht ja wirklich jetzt rein um den Drop, die Strategie und den Use Cases, der spezifisch dafür gewählt worden ist und jetzt nicht um der Brand eins auszuwischen. Ich glaube, die sind dafür immer noch weiter vorne als die meisten im Space.
Das ist eine gute Frage, ja. Also genau, ich möchte jetzt vielleicht keine Brand am Namen nennen, aber einmal nur vielleicht, um das zu generalisieren. Ich glaube, es gab auch eine Foods and Beverage, glaube ich, eine Brand, die das über NFT, ich sag mal, gecodenamed hat, aber sehr stark über eine mobile App gegangen ist, wo es im Nachhinein auch nicht mehr zugänglich war, ja, also wo sehr fragwürdig war, ob tatsächlich Blockchain genutzt wurde, wo man nicht nachvollziehen kann, ob die Stamps oder die Punkte, die gesammelt wurden, tatsächlich auch einem gehört haben. Also ich glaube, wo das ganze Konzept Marketing versus, ich sag mal, eigentliche Umsetzung, glaube ich, sehr schwammig war und auch intransparent.
Das hast du sehr positiv ausgedrückt, sodass man gar nicht weiß, wen du gemeint haben kannst. Aber vielleicht.
Ja. Ich lasse das mal
auf. Ich würde sagen, meine least favorite, genau, oder so ein bisschen langweilig, würde ich sagen, es sind vielleicht die ganzen Dinge, die jetzt rein eine Brand macht, ein Kunstprojekt. Es ist natürlich smart, irgendwie als allererster Step in den Space, aber ist natürlich irgendwie, das Risiko hängt dann sehr stark irgendwie auch an dem Artist und wenn es dann noch ein Pro Bono-Projekt oder ein Spendenprojekt ist, dann ist natürlich irgendwie sehr viel wenig Risiko mit dabei und dementsprechend vielleicht auch nicht so mutig, nicht ganz so spannend. Aber ich sage, der Disclaimer, alle, die was machen aktuell in dem Bereich und all die Brands, die wir jetzt gesehen haben, die sich schon was gewagt haben, erstes Projekt gestartet haben, muss man wirklich den Hut davor ziehen, weil es wirklich Early Adopters sind. Und das heißt, es ist definitiv eine Kritik auf einem sehr hohen Level, und soll eher dann eine Ermutigung sein, vielleicht so ein bisschen mehr noch zu wagen, ein bisschen kreativer zu sein going forward.
Definitiv. Ich glaube, besser hätte ich es gar nicht sagen können. Das war echt sehr, sehr schön ausgedrückt. Und somit hast du auch jedem die Angst genommen, sich ein bisschen mehr mit risikoreicheren Drops zu beschäftigen, wahrscheinlich als der klassische Charity-Drop oder der Ich release jetzt NFTs für meine Community und hier sind eure neuen Profile-Picture. Die.
Genau.
Die nächste Frage. Dieser Person muss man unbedingt auf Social Media folgen. Ich habe bewusst Social Media gesagt. Ihr könnt euch aussuchen, ob LinkedIn, Twitter oder whatever. Eure favorite person.
Ich kann mal anfangen. Bei mir ist es nftstats.eve auf Twitter. Also das ist der derzeitige, glaube ich, Director of Research bei dem Proof Collective. Und der macht immer super spannende Blockchain-Analysen, teilt Charts auf Twitter. Also für eine Datenperson wie mich ist das immer super interessant.
Vielleicht als Kontrast aus einer Brand-Perspektive, wahrscheinlich viele kennen ihn auch schon, folgen ihm schon, aber Tim Walter finde ich immer sehr cool, eben auch, weil einfach da nochmal so die Brands eine Voice bekommen und man sieht, dass da jemand auch den Mut hat, genau, für Brands in dem Space was zu sagen und eine Meinung mitzuprägen. Deswegen, wer ihm noch nicht folgt, auf jeden Fall recommended.
Ja, ich glaube, Tim Walter ist sicherlich schon so vielen Leuten hier bekannt, aber ja, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Auch einer meiner most favorite person to talk to in dem Bereich. Dann die letzte Frage, die ist ein bisschen tricky, aber ich wollte sie unbedingt stellen. Der beste Report nach eurem Report?
Ich würde sagen, der Wayner Report, der ja auch letztes Jahr rausgekommen ist, fand ich super, super spannend zu lesen, ein bisschen anderer Style. Also wir hatten uns ja auch lange überlegt, in welcher Art, in welchem Format wir die Daten zur Verfügung stellen wollen, in viel Text. Oder eben, wir haben uns dann für dieses Slide-Format entschieden, wo so ein bisschen Action-Title und die Data und Graphen dann dargestellt sind. Aber ich fand auch sehr, sehr insightful, ein bisschen breiter, eben nicht so tief in das Thema Brand hinein, aber auf jeden Fall auch eine super Lektüre, die man jedem, glaube ich, empfehlen kann.
Würde ich, glaube ich, so bestätigen.
Also, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas, weil du dich schon geoutet hast als jemand, der so voll datengetrieben und technisch ist. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie Messari-Report oder so, die 120 Seiten.
Also, genau, also den Messari-Report, beziehungsweise ich habe ihn nicht vollends durchgelesen, deswegen kann ich das, glaube ich, im Detail jetzt nicht so stark was dazu sagen. Also ich finde ihn auf jeden Fall gut von der Zusammenfassung, die ich gelesen habe. Aber ich glaube, mein Punkt war einfach, dass ich jetzt keine 120 Seiten gelesen hatte und noch nicht die Zeit dazu gefunden hatte.
Ja, ey, total. Und das ist auch immer mein Struggle bei Reports, wenn die übertrieben lang sind und zu viel Text draufsteht. Ey, da kann das Sinnvollste drin sein und ich kann das alles benutzen und das ist super toll. Aber sich die Zeit zu nehmen und die Geduld, da finde ich das wirklich, und das nochmal Hut ab an euch, ich habe den gefühlt wirklich in einer Stunde komplett durchgehabt, aber auch wirklich mit allem durchgelesen und es war mega schön, dass man auch immer die Grafiken mit dabei hat und eigentlich gar nicht mal so viel Text, weil das, was auf der Slide war bei euch, schon aussagekräftig genug war, sodass da gar nicht mehr irgendwie noch so ein Batzen dazu musste, wie jetzt beispielsweise bei so einem Messari-Report, ist thematisch natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Aber das ist etwas, worauf ich dann immer achte bei all den Reports und all den Summaries von etwas größeren Artikeln, die rauskommen. Deswegen freue ich mich auf alles, was ihr noch macht. Und cool. Würde auch sagen, wir sind am Ende angekommen. Möchtet ihr noch irgendwas loswerden an die Zuhörenden oder Zuschauenden in dem Falle?
Ja, ich kann nur aufrufen, sich mit dem Thema auch eben von einer quantitativen Sicht ein bisschen zu beschäftigen. Ich glaube, wir reden viel und es ist super spannend, auf LinkedIn und Twitter den Diskussionen zu folgen, aber dann parallel eben so ein bisschen auch sich die Daten heranziehen und ein objektives Bild zu machen, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Wer mehr über uns erfahren möchte, super gern, freuen wir uns auf einen Besuch auf der Website moonslock.io. Genau, und da sind auch unsere ganzen anderen Ressourcen und Reports aufzufinden, wer so ein bisschen tiefer sich einarbeiten möchte in die Materie.
Super, vielen lieben Dank. Ich packe auch all die Infos von und über euch nochmal in die Shownotes und natürlich in den LinkedIn-Post, den ich dazu noch machen werde. Und freue mich, dass ihr hier mit dabei wart. Ich hoffe, euch in Zukunft auch nochmal öfter begrüßen zu dürfen. Ich glaube, passend zu dem, worüber ich bzw. Marvin und ich sehr regelmäßig sprechen, passt das ja ganz gut thematisch. Und genau, wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Danke, dass ihr mit dabei wart und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Feedback der Leute.
Danke vielen, für die
vielen Dank dir, Vicky. Bis bald.
Bis bald.